Vielen Dank für die schönen Lieder, André. Schön, euch alle zu sehen. Lasst uns beten zum Anfang. Wie wir gerade gesungen haben, Vater, sind wir hier, um anzubeten. Wir beten an durch das Singen, beten aber auch an durch unsere Einstellung, durch unser Herz, durch unser Denken, durch unsere Taten. Und heute wollen wir dich anbeten, auch durchs Zusammenkommen, durchs Abendmahl feiern, durchs dein Wort hören, durchs uns auch verändern lassen und lernen vom Kopf, aber auch vom Herzen her. Und bitten dich um deine Anwesenheit, deine Führung und deine Wirkung. Und bitten dich auch, dass du mit den Geschwistern bist, die arbeiten, die nicht hier sein können, aus anderen Gründen, sie auch stärkst und segnest. Amen. Amen. Der Sommer kommt langsam. Das ist schön. Und der April und der Mai sind die Monate, wo wir uns als Arbeitnehmer alle freuen über die vielen Feiertage und die Brückentage, die es gibt und die verlängerten Wochenenden. Und ich habe das sehr genossen, als wir aus Berlin hierher umgezogen sind, weil in Berlin gibt es fast keine Feiertage.
Nein.
Berlin ist eine total atheistische Stadt. Und das ist ein Riesenvorteil, in NRW zu sein, in ein sehr katholisch geprägtes Bundesland. Fast so gut wie, nicht ganz so gut wie Bayern, aber fast so gut wie Bayern. Und es gibt jetzt auch noch den Reformationstag als Goodie obendrauf. Ne? Also wenn wir uns so den Kalender der evangelischen und katholischen Kirche angucken, gibt es ganz viele Feiertage. Ne? Weihnachten fängt irgendwie das Kirchenjahr an, Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, manche feiern Maria Himmelfahrt, Buß- und Bettag, Erntedankfest, Reformationstag, habe ich was vergessen, von Leichnam. Es gibt eine ganze Menge. Was aber interessant ist, ist, das sind jetzt alles die vermeintlich christlichen Feiertage, die sind alle in der Form nicht in der Bibel. Ne? Also wir haben keinerlei Aufforderungen, irgendwelchen dieser Tage zu feiern. Das meiste von diesen Festen geht tatsächlich auf das Alte Testament zurück. So wie die Kirche, die katholische Kirche, viele Elemente aus dem Judentum, aus dem Alten Testament übernommen hat, so ist auch das Feiern etlicher dieser oder fast aller dieser Feiertage zurückzuführen auf den Alten Bund. Und was ich gerne mit euch machen möchte, ist mir ganz kurz mal die Hauptfeste, die hauptjüdischen Feste anzugucken. Und zwar aus folgendem Grund, weil meine These ist, und das sagt die Schrift auch weitestgehend, dass die alle im Abendmahl in dieser einen Feier, die für uns befohlen wurde und die es uns gegeben hat, zur Erinnerung, zusammengefasst ist. Na?
Tina, ich habe ja noch eine Kopie.
Ich versuche ein bisschen langsamer zu sprechen. Das Pfingstfest.
Also die großen, nur die großen und wichtigen jüdischen Feiertage. Das Pfingstfest, auch Schawut genannt im Hebräischen, das entspricht so ein bisschen unserem Erntedankfest. Es ist eine Erinnerung an die Fürsorge Gottes für sein Volk, dass er sie in der Erntezeit immer versorgt mit allem, was sie brauchen und die Speicher wieder füllt. Und auch eine Zusage daran, dass er ein guter Gott ist, und die Erinnerung daran, dass er immer mit uns ist und das gibt, was er braucht. Was wir brauchen. Dann gibt es das Hüttenfest, das Sukkot. Das dauert so 5 bis 7 Tage und das erinnert an die 40 Jahre in der Wüste und wie Gott sein Volk auch in dieser Zeit, ich meine in der Wüste, ziehen wir mit einem Volk, geschätzt 2 Millionen plus, 40 Jahre durch eine Wüste. Also das ist, wenn du jetzt Millionen von Leuten zu versorgen hast, ist das jetzt nicht dein erstes Reiseziel, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt nicht all-inclusive mit dem lila Bändchen am Armband, wo es immer alles gibt. Aber Gott hat auch in diesen 40 Jahren sein Volk versorgt. Mit Manna und mit Wachteln und mit Quellen, die aus Felsen entsprungen sind und allen möglichen Dingen. Dieses Hüttenfest ist auch heute noch bei jüdischen Kindern sehr beliebt, weil manche Familien dann zum Gedenken tatsächlich eine Hütte bauen. Ne? weil die Israeliten ja in Hütten gelebt haben unterwegs. Und dann gibt es das wichtigste jüdische Fest, den wichtigsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur. Das ist der Tag der Versöhnung. Und das ist der Tag, an dem Gott dem Volk Israel einmal im Jahr offiziell seine Sünden vergeben hat. Das ist der Tag, an dem im Jerusalemer Tempel Opfer dargebracht wurden. Und es war der einzige Tag im Jahr, in dem der Hohepriester alleine und abgeschirmt von allen anderen ins Allerheiligste des Tempels, also in den innersten kleinen Raum, reingehen durfte, um dort stellvertretend für das Volk die Vergebung der Sünden zu bekommen. Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt. Falls der einen Herzinfarkt bekommen sollte, haben die ihm ein Seil ans Bein gebunden, damit sie ihn rausziehen können, weil es darf ja keiner reingehen, um ihn rauszuholen. So genau haben die das genommen.
Das sind die erste Stufe von Bungee-Jumping.
Genau. Bungee-Sacrificing. Dort besprengte er die Bundeslade mit dem Blut von zwei Opfertieren und ebenso wurde über zwei Böcken das Los geworfen. Und der eine mit dem Los für Gott wurde geopfert zur Reinigung des Volkes Israels und dann über dem Ziegenbock, der als Sündenbock ausgewählt wurde, wurden quasi alle Sünden auf ihn übertragen. Anschließend wurde das Tier getötet, indem es über den Rand der Bergklippen gestoßen wurde und in die Wüste rausgeschickt wurde. Und der Yom Kippur ist aber nicht nur der Tag der Versöhnung, dem geht auch, also das ist die Aktion, die Gott macht an diesem Tag, dem geht auch eine Phase der Reue und der Buße und der Umkehr des Volkes voraus. Also das Ganze ist ungefähr eine Woche, 6 Tage davon geht das Volk auch in sich und macht sich auch Gedanken und beschäftigt sich mit dem Gesetz und mit Gottes Geboten, damit es dann auch bereit ist, also es ist auch eine Herzensvorbereitung, eine innere Vorbereitung, damit es dann auch bereit ist für den Tag der Versöhnung. Das heißt, es braucht eine persönliche Reflexion. Auch im alten Bund geht es nicht automatisch, wenn du nicht mitziehen möchtest. Ja. Gott kann dir noch so sehr vergeben, wenn du nicht bereit bist, die Vergebung zu empfangen. Und dann gibt es noch das Passafest. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und das erinnert an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Das ist ein 8-tägiges Fest. Und dieses Wort, im Englischen heißt es ja Passover. Und das Passover beschreibt eigentlich schon, was die Bedeutung des Festes ist. Es ist nämlich der Tag, an dem der Engel des Herrn, der die Erstgeborenen der Israeliten niedergestreckt hat, an den Hütten der Israeliten vorbeigegangen ist, weil sie das Blut des Opferlammes an die Pforte, an die Tür gestrichen haben. Das war quasi das Zeichen, was sie befreit hat mit dem Blut. Und dann sind sie verschont worden vor dem Engel, der die Erstgeborenen getötet hat. So, also um verschont zu bleiben, sollte jeder israelitische Familie abends ein männliches, einjähriges, fehlerloses Tier von Schaf oder Ziege schlachten und damit mit dem Blut die Türpfosten bestreichen und es dann aber auch braten und gemeinsam essen. Also es hat tatsächlich auch was Festliches. Das Fest hat eben zwei Namen, also das Passach im Hebräischen von vorübergehen, auslassen kann das auch bedeuten oder überspringen, heißt auch das Fest der ungesäuerten Brote. Das Fest der ungesäuerten Brote wurde deshalb so benannt, weil das Brot, was sie in der Eile mitnehmen mussten, als sie aus Ägypten geflohen sind, kein vergorener Teig war, der aufgegangen ist mit Hefe. Es wurde normalerweise auch damals das Brot schon mit Hefe gebacken, damit es fermentieren und aufgehen konnte, aber das konnten sie eben nicht, sie hatten keine Zeit dafür. Interessant ist auch, wie im Neuen Testament, wie Jesus dann später auf dieses Thema Sauerteig, Hefe Bezug nimmt, ne? Weil es ist im Neuen Testament immer wieder ein Bild für den Einfluss des Bösen, des Schlechten. Jesus sagt zum Beispiel, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Das heißt, in deren Lehren waren Themen drin, die den Gläubigen eher geschadet haben, als ihm gut zu tun. Und das war sein Hinweis darauf mit diesem Ausdruck. Bei dem Fest wird jede Form der Hefe aus dem Haus entfernt und 7 Tage lang isst man nur ungesäuertes Brot. Am 8. Tag schlachtet und brät dann jeder Haushalt ein Tier, isst es gemeinsam, wie ich schon gesagt habe. Theologisch gesehen ist es jetzt wirklich interessant, weil mit dem neuen Bund, als Jesus den neuen Bund eingesetzt hat, sind auch alle diese Feste abgeschafft worden. Aber wenn wir uns mal die Bedeutung des Abendmahls genauer anschauen und mal sehen, was da alles drinsteckt, dann sehen wir, dass damit im Prinzip alles abgedeckt ist. Es ist der Tag der Versöhnung, der Yom Kippur. Wir wissen, dass durch Jesu Opfer unsere Sünden gesühnt wurden und Gott uns vergibt. Er ist für uns gestorben. Das war das notwendige Opfer, das die Gerechtigkeit und das Gesetz gefordert hat. Wir feiern im Abendmahl quasi auch Yom Kippur mit. Das Hüttenfest, Sukkot. Gott hat uns aus der Wüste geholt. Das ist auch die Bedeutung für uns. Gott hat uns aus der Welt rausgeholt, aus der Verlorenheit, aus der Abwesenheit Gottes und aus der Trennung von Gott. Wir waren alle Sünder, wir waren alle verloren, alle hatten keinen Plan und keiner war gerecht aus eigener Kraft. Und alle waren zum Tod verdammt. Die Irrfahrt hat für uns alle irgendwann mal ein Ende gehabt. Die Irrfahrt für Israel war 40 Jahre lang, meine war 20, bis ich 1990 getauft wurde, je nachdem wie lang deine war. Aber das ist genau das, was die Bedeutung dieses Festes ist. Das Pfingstfest, Shavuot, wo Gott das Erntedankfest bei den Juden immer wieder die Zusage gegeben hat, dass er sie versorgt, dass er ihnen alles gibt, was sie brauchen. Und das ist auch das, was Gott durch den Tod Jesu für uns tut. In Römer 8 sagt Paulus, wenn Gott schon seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, dass der für uns gestorben ist, wie sollte er uns nicht alles geben, was wir sonst brauchen. Das spricht auch über unsere Bedürfnisse und alle anderen Dinge, die wir benötigen als Menschen, sei es physisch, Nahrung, Kleidung, aber auch emotional, Beziehungen oder auch die Erziehung, das Training, die Züchtigung, die wir charakterlich und vom Herzen her brauchen. All das gibt Gott uns. All das können wir auch feiern im Abendmahl. Und dann natürlich das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, am letzten Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Himmel aufreißt und wenn er auf den Wolken dann auf die Erde kommt, so wie es die Schrift sagt, und wir zum Gericht gerufen werden, dann werden wir ausgespart, dann werden wir ausgelassen, dann werden wir übersprungen bei denen, die bestraft werden. Und bei denen, die von Gott getrennt werden. Dann geht die Strafe an uns vorüber. Das Blut Jesu ist quasi das Blut am Türpfosten deines Hauses, das dich markiert als Kind Gottes und dich rettet vor der ewigen Verdammnis. Und es ist einigermaßen theologisch komplex, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr ermutigend und inspirierend, wie ich finde, dass all das, all diese Versprechungen, alles, was da geistlich dahinter passiert, hinter den Kulissen, alles in diesem Einmal steht, in diesem Abendmahl. Und mit diesem Hintergrundwissen als Einführung möchte ich gerne mit euch Lukas 22 lesen. Und zwar lesen wir jetzt die Stelle, wo Jesus das Abendmahl für uns eingesetzt hat. Lukas 22, Abvers 7. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten? Fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt zu dem Hausherrn, Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Und er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Donnerstag war ich mit Falco auf einer Wohnungsbesichtigung. Ich glaube, Falco würde sich freuen, wenn Jesus sagen würde, Falco, in der Berliner Straße 75, im dritten Stockwerk, voll möbliert, mit WLAN und Whirlpool und allem drum und dran. Da habe ich eine Wohnung für dich vorbereitet. So müssen sich die Jünger gefühlt haben, weil wenn man sich vorstellt, dass dieses Fest, also für eine ganze Familie kochst du normalerweise, ne, du schlachtest, du brätst, du bereitest wahrscheinlich noch andere Speisen vor nebenbei, das ist eine Menge Aufwand. Und als Jesus zu den Jüngern sagt, hey, geht mal los und bereitet das vor, mein erster Gedanke ist, hab keine Kohle, wo kaufe ich das ein, wo machen wir das, wo ist ein Geldautomat, wie schleppe ich das alles? Und Jesus sagt, hey, alles vorbereitet. Ihr müsst nur diesem einen Mann hinterhergehen, wenn ihr den richtigen findet, dann findet ihr den richtigen Ort und dann ist vorgesorgt. Aber was die Jünger an diesem Tag mit den anderen Juden gemeinsam haben, das ist eben genau das, dass sie Vorbereitungen treffen müssen. Und das ist für uns, glaube ich, auch eine Parallele, die wir manchmal vergessen, wenn wir als Gemeinde zusammen das Abendmahl feiern. Das ist was, was wir, glaube ich, lernen in dem Fall von dem alten Bund, von dem originalen Fest, dass Vorbereitung durchaus wichtig ist und auch notwendig ist. Weil ich weiß bei mir selber, manchmal stolpert man so in den Gottesdienst aus dem Alltag und aus dem ganzen Stress und schafft es gerade noch so pünktlich oder vielleicht auch nicht. Und dann ist man da und dann, ach, ist ja jetzt Predigt war und dann ist jetzt noch Abendmahl. Ne? Und eigentlich können wir vom Herzen her das kaum richtig wahrnehmen und auch kaum würdigen Gott gegenüber und kaum richtig feiern, so wie Gott sich das gedacht hat, wenn wir uns nicht vorbereiten. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, ist eine Hausaufgabe, die wir alle haben. Und ich glaube, es ist was, was Gott von uns erwartet, wo er sich aber auch freut drüber, wenn wir das tun, wenn wir am Sonntagmorgen oder die Tage davor, wie auch immer, uns auch schon Gedanken machen, weil interessanterweise kommt das ja jeden Sonntag wieder, wir feiern das ja so. Jeden Sonntag, Überraschung, schon wieder Sonntag, schon wieder Abendmahl. Und es ist aber tatsächlich auch für uns gut und richtig und wichtig, dass wir in unseren Gedanken und in unserem Herzen uns aufs Abendmahl vorbereiten. Und was das genau bedeutet, lesen wir gleich noch. Wir haben da zum Glück jemanden, der das praktisch schon seit vielen Jahren sehr, sehr zuverlässig macht mit dem physischen Teil. Das ist der Udo, der kümmert sich. Udo kümmert sich um Raum und um Brot und Wein und macht die Polster bereit. Läuft jeden Sonntagmorgen der Mann mit dem Wasserkrug hinterher, da unten über dem Bertha von Suttner Platz. Aber die geistliche Vorbereitung ist auch sehr, sehr wichtig. Wir lesen mehr darüber in 1. Korinther 11, ab Vers 17. Schlagt mal auf dahin, bitte. In 1. Korinther 11, mit diesem Kapitel, das ist die ausführlichste Stelle, die wir haben im Neuen Testament, wenn es ums Abendmahl geht. Da steckt also das Allermeiste, nicht alles, aber das meiste an wichtigen Gedanken auch mit drin. Und da schreibt Paulus an diese Gemeinde, von der wir wissen, da war viel gut, aber da lief auch vieles nicht so gut, geistlich. Es gibt noch eine Sache, Vers 17. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Was steckt da alles drin? Tragen wir mal kurz zusammen. Was scheint die Herausforderung, das Problem gewesen zu sein in Korinth? Was lest ihr alles aus dieser Stelle? Bitte?
Keine Einheit.
Das ist so die große Klammer darüber, ne? Ja.
Keine Rücksicht.
Keine Rücksicht aufeinander, ja.
Abgrenzung von Leuten, die vielleicht weniger haben.
Ja, genau. Die einen fressen sich voll und saufen sich voll und die anderen haben nichts. Und das ist interessant, wie es hier das ist die neue Genfer Übersetzung, Vers 22, bedeutet euch die Gemeinde so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben. Ihr macht euch gar keine Gedanken darüber, wie die sich fühlen, bei dem, was ihr da für einen Zirkus veranstaltet. Rücksichtnahme, ja.
Ja. Im eigenen Verständnis, worum es dabei geht.
Ja.
Nicht nur das gemeinsame Mahl, sondern auch sozusagen, warum man das macht.
Ja.
Nicht einfach nur, man kommt irgendwie dahin und isst, um satt zu werden.
Ja.
Und jeder für sich.
Ja, ja, ja. Genau. Es ist auch so ein bisschen, was wir manchmal bei uns feststellen, ist, dass wir mit so einer Konsumentenhaltung kommen. Also ich komme zum Gottesdienst, um zu bekommen. Ich komme in eine geistliche Veranstaltung, damit man mich geistlich versorgt, damit man sich um mich kümmert. Diese Passivität, auftanken, das ist alles in Ordnung. Aber wenn jeder nur kommt, um zu nehmen, dann funktioniert es halt am Ende nicht. Dann können wir uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist irgendwas tun wird. Aber es wird halt besser und es passiert mehr und es ist mehr Liebe in der Luft und im Raum und auch praktische Taten, wenn jeder kommt und sagt, da können heute Bedürfnisse gestillt werden, aber ich kann auch Bedürfnisse stillen. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Man kann in eine Gemeindeversammlung oder zum Treffen auch nur mit einem Bruder, einer Schwester kommen und geben und was bekommen. Und da ist das Nehmen ja nichts Negatives, nichts Schlechtes.
Kein Mahl des Herrn, sondern eine private Mahlzeit.
Ja.
Also dieser Unterschied zwischen worum geht's.
Ja.
Also wir sind für Herrn da und wir erinnern uns an ihn.
Ja.
Es geht nicht darum, dass wir eben das nutzen oder was essen. Das, was in der religiösen Welt oft halt dahin geht, das geht um uns, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich gut fühle, um meine Lebensverbesserung. Aber nicht um die Beziehung mit Gott.
Absolut, und es entspricht auch sehr, sehr stark unserem Zeitgeist. Dieses, es dreht sich viel um mich und funktioniert das für mich und mein Arbeitgeber muss mir entgegenkommen. Und also es gibt Rechte und Pflichten auch im Reich Gottes, auch in der Gemeinde. Und das ist was, wo ich erinnere mich an ein Gespräch, als ich ein junger Christ war. Ich hatte das noch weder im Kopf noch verinnerlicht in irgendeiner Form, wo mir ein Bruder gesagt hat, hey, du kommst zu den Treffen, du bist da, du kriegst den Mund nicht auf, du bewegst dich nicht. So funktioniert das nicht. Kannst du dir ja nicht mehr vorstellen. Heute wäre ich froh, wenn wir mal den Mund halten können. Ja. Aber so funktioniert es dann nicht. Ne? Und ich glaube, es ist wirklich gut, dass wir uns immer alle Gedanken machen drüber, wenn wir zum Treffen gehen, wenn wir Geschwister sehen, wenn wir zur Versammlung kommen, nicht nur, wie geht's mir und hoffentlich kann ich gleich wieder losrennen, wenn es fertig ist hinterher, hoffentlich komme ich schnell raus, sondern auch, was kann ich heute geben? Auf wen kann ich denn heute zugehen vielleicht? Wen kann ich heute ermutigen? Auf wen kann ich heute ansprechen? Wen kann ich heute suchen in irgendeiner Form? Und wenn jemand auf dich zukommt, der das Gleiche für dich tut, Amen, dann ist das schön. Ja, ihr habt eigentlich, glaube ich, alle Punkte, die da drin stehen, schon genannt. Und es war ein gemeinsames Essen tatsächlich, das Abendmahl. Der Fokus lag hier auf gemeinsam und nicht auf dem Essen. Und das ist auch Gottes Plan, dass auch heute das Abendmahl, wir feiern es eben ein bisschen anders, mit den kleinen Becherchen und den Brottappen. Aber die Idee dahinter ist die gleiche, dass es unsere Gemeinschaft fördert. Also die Gemeinschaft mit Gott, aber auch untereinander. Lesen wir weiter in Vers 23. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Okay. Paulus erklärt nochmal, Brot ist der Leib, der Wein ist das Blut. Und er sagt aber auch, prüft euch, weil ihr verkündet jedes Mal den Tod des Herrn, bis er kommt. Und man soll nicht auf unwürdige Art und Weise von dem Brot essen und aus dem Becher des Herrn trinken. Was für eine Prüfung meint er da? Wie können wir uns prüfen? Wie sollen wir uns prüfen? What's the point? Bitte? Ob man in der Sünde beharrt?
Ja, also das ist im Grunde so wie also diese Reinigung, die auch vollzogen wurde, bevor der Priester ins Allerheiligste ging. Ja?
Okay.
Also so ist unsere Verantwortung, also von jedem Einzelnen,
ja,
sich zu reinigen vorher. Also es gibt ja auch die Stelle, wo es sagt, okay, bevor du das Abendmahl nimmst und du merkst, dass dein Bruder oder deine Schwester was gegen dich hat, dann sollst du dich erst versöhnen und dann sollst du das Abendmahl nehmen. Also besser es nicht nehmen und erstmal alles regeln, in Gottes Sinne regeln. Ja. Also, dass wir auch heilig und rein sind, wenn wir das tun. Das ist
ja, ja. Schon die Stelle gibt es tatsächlich, nicht im Zusammenhang mit dem Abendmahl, sondern mit dem Opfer auf dem Altar. Okay. Aber macht durchaus Sinn, sich da anzulehnen, wenn man nicht zu Gott kommen sollte, zu opfern, wenn das Herz nicht bereit war. Also Jesus sagt das ja selber in Matthäus 5. Da kann man bestimmt was ableiten für sich, wie man das Abendmahl feiern soll. Ja.
Also ich würde sagen, prüfen, gerade im Hinblick auf die Dinge, die wir gerade alle gesammelt haben,
ja,
weil darum geht es Paulus ja auch.
Ja. Ja. Okay.
Gemeinschaft und was ist eigentlich, worum geht es hier, auf den anderen Rücksicht nehmen.
Ja.
André? Ich glaube, es ist schon noch mehr, sondern ich würde wirklich denken, dass es darum geht, man ist ja sozusagen mit Jesus in den Tod getauft, also sein Tod wird verkündigt und man verkündigt ja auch, ich will sozusagen Jesus nachfolgen. Ja. Also, dass man sich selber prüft, ist Jesus noch mein Herr? Ich meine, wir werden nie völlig ohne Sünde sein, aber wollen wir, sind wir weiterhin bereit, Jesus nachzufolgen,
ja,
und an den Sachen zu arbeiten?
Ja.
Beharren wir nicht willentlich in einer Sünde oder in einem Konflikt auch? Ne, das, was Margit auch gesagt hatte, es gibt irgendwie so einen Konflikt, den ich nicht lösen will, den ich mit anderen habe. Das wäre auch, glaube ich, problematisch. Ich denke, dann könnten wir auch nicht wirklich das Abendmahl nehmen, aus meiner Perspektive.
Verkündet den, ihr verkündet den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja. Und der Tod war wofür da? Er war dafür da, um mich freizukaufen. Aber letzten Endes, sagt Paulus auch, bin ich erkauft worden durch Jesu Tod. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich gehöre jetzt Gott. Und deshalb, das, was du sagst, auch im Hinblick auf Jüngerschaft, bin ich immer noch bereit, alles loszulassen, alles aufzugeben, durchaus auch in Verbindung damit. Ja?
When we come with that mindset that we're expected to do this in that same vein, to remember that we are to share that same love sacrifice to one another and not just think about ourselves.
Ja, okay. Also das ultimative Liebesgeschenk, das ultimative Liebesopfer und der Beweis der ultimativen Liebe Gottes. Und wir sollen das nicht nur von Gott annehmen, sondern auch an andere weitergeben. Thanks. Ja. Ja, genau. Okay, noch ein Gedanke, sonst lesen wir weiter. Ja,
ja, ich denke ähnlich. Also ich denke, wir sollen sehr herzlich prüfen, ob bei uns alles dabei ist, was im Text davor gefehlt hat.
Ja.
Hat, ob wir aufeinander Rücksicht nehmen, ne? Ob wir wirklich essen nur, weil wir Hunger haben.
Ja.
Oder ist das wirklich in Erinnerung an Jesus?
Ja, okay.
Vielleicht nochmal eine Fußnote. Also ich stelle mir tatsächlich immer wieder die Frage, ob man nicht irgendwie die Form des Abendmahls, wie wir sie jetzt machen, tatsächlich vielleicht anpassen oder ändern sollte und zumindest mal nochmal hinterfragen oder so. Weil tatsächlich dieser Charakter des gemeinsamen Mahls, eigentlich musste ich schmunzeln, weil es hieß so, zumindest in dieser Übersetzung, ihr kommt für ein Privatmahl zusammen. Da habe ich eigentlich gedacht, so, wenn ich jetzt mal für mich Becherchen nehme und Brötchen esse, dann ist es ja auch vielleicht auf eine Weise ein Privatmahl, vielleicht mit Gott zusammen, aber tatsächlich habe ich gedacht, so vielleicht, dass dieser gemeinschaftliche Aspekt sozusagen wieder mehr da sein kann, wenn wir das Abendmahl feiern. Vielleicht reicht es in unseren Köpfen, ne? Aber dass es tatsächlich ein Gemeinschaftsmahl ist, nicht nur ja, ich und Jesus und ich mache jetzt hab Abendmahl mit Jesus, sondern nee, ich habe mein Abendmahl mit Jesus und meinen Geschwistern zusammen.
Absolut, ja, ja. Bin komplett bei dir. Wir sagen es schon seit Jahren, wir müssten es einfach mal tun. Ja, nee, ich glaube, es ist richtig. Sollten wir uns nochmal genauer angucken. Ja?
Mir fällt noch was dazu ein. Also, ich weiß nicht, wer das damals gesagt hat, es gab mal so ein Jesus Chair. Mhm. Ja? Und das macht einen Unterschied, wenn man in einer Runde zusammenkommt und noch einen Stuhl hinstellt und sagt, okay, das ist der Platz von Jesus, der ist hier mitten unter uns.
Mhm.
Dann, also das macht schon mal bewusster.
Toll, ja, ja? Schöne Idee.
Ich glaube, das kommt aus der evangelischen Kirche. Ich war mit Pierre damals, die Nachbarn hatten uns mal eingeladen, da sind wir dann mitgegangen. Und dann war auch beim Brot- und Wein-Austeilen, also das ist so gemacht worden, wie wir das machen. Und dann war aber noch so eine, also der das ausgeteilt hat, hat dann gesagt, okay, das Brot kam und dann hat er zu mir gesagt, und ich sollte das dann weitergeben, das ist also praktisch der Leib von Jesus, der für dich geopfert wurde. Und das ging dann so weiter. Und das hat mich total geschnitten, als der mir das gesagt hat. Ich dachte so, ja stimmt, aber dass es dann laut ausgesprochen wurde, ja, weißt du, war okay. Schon. Und dann mit dem Wein das Gleiche, das Blut, das vergossen wurde. Ne? Also als Erinnerung einfach.
Gibt es Möglichkeiten, so Sachen, das anders zu feiern?
Ja. Oder auch in der Familie, wenn ich merke, okay, jetzt geht es hier gerade ein bisschen drunter und drüber. Hier ist nichts mehr Jesus-like. Dann muss man mal ein Stühlchen dazu stellen wieder. Also, dass jeder sich unterordnet. Ne? Das gilt für mich als Eltern genauso. Ne? Als Leiter, sage ich mal. Ich muss mich ja auch unterordnen. Ja? Damit ich dann, man ist so schnell dabei, zu denken, dass das, was ich denke und wie ich die Dinge sehe, dass das richtig ist. Und dann verliere ich aber die Verbindung zu Jesus.
Ja.
Ne? Und das ist dann, also da, ich glaube, da muss man sich, jeder von uns muss sich da immer wieder neu zurechtrücken.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass es da noch Formen gibt der Feier. Wie André schon sagt, richtiges Mahl, die Sachen, die du sagst, da kann man bestimmt noch auch mal abwechseln, variieren, mal was anderes ausprobieren. Heute haben wir übrigens 3 Stühle freigelassen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir machen das richtig, wenn wir es machen. Genau. So, jetzt geht es aber noch weiter in Vers 30. Nach der Prüfung. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt sind. Die Stelle macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ja? Ich meine, häufig sehen wir uns danach, dass Gott sich mit dem Heiligen Geist manifestiert in dieser Welt und am besten Wunder tut, die auch ganz, ganz offensichtlich sind, damit man sieht, dass die geistliche Welt funktioniert. So, und wenn dann mal die Schrift sagt, ja, Gott manifestiert sich in unserem Leben, auch in physischen Dingen, dann wird es gleich ein bisschen scary. Aber das ist eine geistliche Wahrheit, das ist eine Lehre des Neuen Bundes und des Neuen Testamentes. Zwischenzeitlich gab es nichts, was diese Aussage hätte abschwächen oder abschaffen können. Ich sehe keinen Grund, warum das 2018 in Düsseldorf nicht mehr gelten sollte, wenn das hier steht. Und das bedeutet, dass es einen Zusammenhang geben kann, sage ich jetzt bewusst, kann, zwischen unserem physischen Zustand, zwischen Gesundheit und Krankheit und unserem geistlichen Zustand und wie wir das Abendmahl feiern und wie wir Gott gegenübertreten und wie wir die Gemeinschaft leben mit den anderen. So, das heißt, wenn jemand krank ist, kann es auch geistliche Ursachen haben. Heißt es umgekehrt, dass jeder, der krank ist, in Sünde ist? Nein, das kann man daraus nicht schließen. Da gibt es genug andere Stellen im Neuen Testament, die halt darüber sprechen, dass Leute krank werden. Und manchmal ist es auch, also es ist immer was, was Gott uns zumutet, weil er es zulässt. Es geht über seinen Tisch und er macht den Stempel drauf und sagt, ja, Lungenentzündung. Er sagt, ja, okay, sie kriegt Krebs. Er sagt, ja, der bricht sich jetzt ein Bein. Und dann muss jeder damit umgehen und mit Gott gemeinsam damit umgehen. Ist auf jeden Fall für uns eine Warnung, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und er sagt, das sind bei Ihnen in der Gemeinde und so in Korinth sogar viele krank geworden und einige sogar gestorben. Punkt. Das müssen wir einfach so stehen lassen. Da gibt es nichts anderes zu sagen. Da gibt es nichts dran rumzurütteln und rumzudeuteln. Viele Sünden sind uns bewusst, immer wieder. Und wir tun gut daran, sie vor Gott zuzugeben und zu bekennen. Petrus schreibt sogar, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Entschuldigung, Jakobus. Jakobus 5, 16. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und genau die Stelle ist auch eine Stelle, die über Kranke spricht und den Dienst von Ältesten. Wenn jemand krank ist und einfach nicht mehr gesund werden will und kann, dass man diesen Fall, dass es geistliche Gründe hat, in dem Leben der Person ausschließt. Es ist also nicht nur okay, sondern es ist also wirklich absolut notwendig, dass wir uns prüfen. Und da kann es durchaus auch mal okay sein, das Abendmahl mal nicht zu nehmen, wenn es noch Klärung bedarf, wenn wir noch sagen, wir sind noch nicht bereit, wir müssen erst noch was erledigen. Es ist jetzt so, dass wir jeden Tag sündigen und wenn wir das jetzt übertreiben mit dem Prüfen und Bekennen und ich habe das und das noch nicht erledigt, dann würde irgendwann keiner mehr hier Abendmahl nehmen am Sonntag, weil man immer denkt, ich habe noch was aufzuräumen, ich muss noch was erledigen. Das soll man nicht machen. Aber Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Und wir alle wissen, wann es drängelt und wann es stupst. Und wir alle wissen, was die Punkte sind, wo wir sagen, mit dem will ich mich nicht auseinandersetzen, da habe ich keinen Bock drauf, den schiebe ich zur Seite, da will ich jetzt nicht gehorsam sein, mit dieser Person will ich nicht reden, mit ihm, ihr will ich nicht zusammen sein. Wir haben ein Gewissen. Und Gott hat uns das gegeben, weil der Heilige Geist in uns arbeitet und dann müssen wir irgendwann aktiv werden. Und wichtig ist Demut an der Stelle. Wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung, wir haben ohne Jesu Opfer keine Chance. Und wenn wir unsere Sünden zugeben, dann kann es für uns auch weitergehen. Aber letzten Endes, wenn wir über Jüngerschaft sprechen, auch nochmal den Bezug zum Alten Testament herzustellen. Was war denn im Alten Testament immer wieder die größte Sünde, die die Israeliten betrieben haben?
Nicht Gott vertrauen.
Ja?
Götzendienst.
Ja, und das haben sie gezeigt auch durch Götzendienst. Mhm. Weil sie gedacht oder gefühlt haben, der kriegt es nicht hin oder der will es nicht. Ich suche mir einen anderen. Und es ist das Gleiche heutzutage. Also wenn wir uns heute prüfen, ist die Frage immer noch, sitzt da jemand anders auf dem Stuhl, wo Jesus sitzen sollte? Wer oder was stillt deine Bedürfnisse? Gibt es Dinge, die wichtiger für dich sind, als Zeit mit Gott zu haben? Gibt es Dinge, die wichtiger sind für dich, als jeden Tag die Bibel zu lesen und jeden Tag zu beten? Warum? Der Tag hat 24 Stunden und da findest du keine Zeit, Gottes Wort zu lesen und mit Gott zu sprechen. Ist deine Arbeit gerade wichtiger als Gott? Deine Hobbys wichtiger, deine Familie, deine Zeit, dein Geld, deine Ressourcen, verwendest du die in erster Linie für dich? Im Alten Testament wurden die Israeliten angeklagt, weil sie ihr Haus gebaut haben, aber nicht Gottes Haus gebaut haben. Wo holst du dir die emotionale Befriedigung? Kommt die aus deiner Beziehung mit Gott? Kommt die aus Beziehungen mit Geschwistern? Kommt die aus dem Fernsehen? Kommt die aus Sex? Kommt die vom Alkohol? Kommt die vom Essen? Oder kommt die vom Handy? Letzte Woche wieder eine Studie gelesen. Das ständige zum Handy greifen, Social Media, Stream prüfen, immer wieder, das tun wir, weil unser Belohnungsbereich befriedigt wird in unserem Gehirn. Hast du schon mal festgestellt, dass es dir schwerfällt, nicht alle 5 Minuten zum Handy zu greifen oder alle 10 Minuten, alle 15 Minuten? Da spielen sich zwischenzeitlich schon chemische Prozesse in unserem Gehirn ab, weil unser Belohnungsbereich angesprochen wird. Und sobald so der erste Funke von Langeweile oder ich bin unzufrieden oder bin unglücklich kommt, greifen ganz viele, ich ertappe mich auch dabei, zum Handy und gucken, gibt es eine neue Nachricht, gibt es was Ermutigendes, gibt es was ich wirklich ganz, ganz dringend bei Amazon jetzt sofort bestellen müsste. und all sowas. Nee, wir lachen darüber, aber wir müssen uns auch mal bewusst machen, was das für einen Einfluss auf uns hat. Und wenn wir über Zeitgeist sprechen und auch darüber sprechen, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt und das auch als Vorbild für unsere Kinder, dann, liebe Geschwister, lasst uns das in den Griff bekommen. In Vers 33, was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Was? Noch mehr? Es gab noch was zu regeln. Und Paulus hat das Wichtigste hier reingeschrieben. Das ist für uns gut und wichtig und eine Warnung. Und jetzt muss ich ein bisschen springen, weil ich schon wieder zu viel rede. Dann lass uns jetzt zu Lukas 22 kommen, zurück. Lukas 22, wo Jesus das Passafest feiert mit den Jüngern. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, Vers 14, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis ich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus, denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Jesus sagt im Johannesevangelium mehrmals, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und Jesus möchte, dass wir uns beim Essen des Brotes daran erinnern, dass er das Brot des Lebens ist. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn in unser Leben einladen, stillt er unsere Sehnsucht. Er stillt unseren Hunger. Wir erinnern uns daran, dass er seinen Leib für unsere Sünden gegeben hat. Einige Konfessionen glauben, dass das Brot wörtlich und auf eine übernatürliche Weise zu Jesu Fleisch wird im Abendmahl. Die Urchristen wurden unter anderem dafür verfolgt, dass sie Kannibalen sind, weil sie ja das Fleisch ihres Religionsstifters gegessen haben, in Anführungszeichen. Andere glauben, dass sich das Brot nicht in das Fleisch Jesu verwandelt, in das Richtige, aber dass es eine übernatürliche Präsenz Jesu gibt, wenn wir das Brot essen. Im ersten Punkt, das heißt in der katholischen Kirche die Wandlung, ne, das ist wirklich ein Sakrament, das ist was da passiert. Das Brot verwandelt sich in den Leib Christi. Und das zweite ist einfach Esoterik. Aber es ist nichts, was in der Schrift gelehrt oder beschrieben wird, dass dadurch, dass wir das Brot essen, irgendwas Übernatürliches zusätzlich passiert, außer dass wir uns an Christus erinnern, dass wir uns prüfen. Da ist er sowieso. Er sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, und ich glaube auch speziell bei diesem Mal, wo wir zusammen feiern, natürlich ist Jesus da. Natürlich ist Jesus dabei. Aber es gibt aus der Schrift keinen Grund anzunehmen, dass wir Jesus dadurch noch mehr aufnehmen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich persönlich glaube, und das entspricht weitestgehend auch der Lehre unserer Gemeinde und Bewegung, auch der Churches of Christ und der Christian Churches, dass es eine Metapher ist mit dem Brot. Ja? Jesus sagt auch an einigen Stellen, ich bin der Weinstock. Jesus sagt auch an einigen Stellen, ich bin die Tür. Ne? Aber er ist nicht Holz in beiden Fällen. Aber er ist anwesend, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und genau, wie schon gesagt, verspricht er, dass er dabei ist. Und durch das Brot erinnern wir uns an seinen Leib. Und ich möchte Udo bitten, jetzt für das Brot zu beten, und dass wir dann das Brot zusammen zu uns nehmen.
Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz dahingegeben worden ist, der auferstanden ist und der jetzt bei dir ist. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir auch, Herr, dass dein Sohn uns dieses Mahl gegeben hat, was alles verbindet, was im Alten Testament an Feiern gewesen ist, dass alles darin hier verbunden ist, Herr. Hab auch Dank dafür, Herr. Sein Leib ist für uns gebrochen und als Zeichen dafür nehmen wir das Brot, um uns zu erinnern, er hat alles vollendet, er hat alles vollbracht. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus spricht hier vom neuen Bund. Und das war ein wichtiger Moment für diese Gruppe jüdischer Männer. die bisher hier saßen und auch bisher alle unter dem alten Bund gelebt haben. Aber durch Jesu Blut wurde der neue Bund besiegelt. Und das heißt, dass jetzt die alten Gebote und Regeln so nicht mehr gelten, außer wenn sie im neuen Bund und im Neuen Testament gestärkt und gekräftigt und wieder instand gesetzt werden. Es gibt unter den evangelikalen Gemeinden in den letzten Jahren einen ganz, ganz starken Trend, das heutige Land Israel und den heutigen Staat Israel zu verehren. Man soll das Volk Israel unterstützen, weil es ja Gottes Land und Gottes Volk sei. Und man soll auch daran denken, dass Jesus ja nach Jerusalem zurückkehrt, wenn er zurückkehrt. Aber dabei wird etwas vergessen, was Paulus und auch dem Schreiber des Hebräerbriefes extrem wichtig gewesen ist, dass es keinen Unterschied gibt, dass es einen neuen Bund gibt und dass es die Empfänger des neuen Bundes gibt und die Mitglieder des neuen Bundes. Und das sind alle, die in Christi Tod getauft sind und mit ihm auferstanden sind. Und das hat Volk Gottes hat heute nichts mehr in diesem geistlichen neuen Bund, nichts mit Geografie zu tun und mit irgendwelchen Ländergrenzen. Das Land und der Lebensraum des Volkes ist dort, wo Christen leben. Und es hat auch nichts mit Biologie zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob du jüdische DNA in dir hast oder nicht, ob du zum Volk Gottes gehörst oder nicht. Entschuldigung, Vlad, Entschuldigung, André. Es ist schön, dass ihr diese Tradition und diese Historie in eurem Leben habt. Dann könnt ihr vielleicht vieles in der Schrift besser verstehen. Aber einen geistlichen Vorteil bringt es euch nicht. Das Ganze ist aber sehr, sehr gefährlich, wie ich feststelle, wenn ich mit Gläubigen spreche oder auch lese, was die für Artikel schreiben und für Bücher schreiben, weil es sie total ablenkt vom Wesentlichen. Wir leben in einem neuen Bund und den hat Jesus für uns besiegelt und wir gehören jetzt zum geistlichen Volk. Und jetzt beten wir zusammen für den Wein, der uns an das Blut Jesu erinnert, mit dem auch wir besprengt und gereinigt worden sind.
Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der sein Blut für uns dahin gegeben hat, damit wir rein werden, damit wir so werden, wie du es haben willst, Herr. Zum Zeichen dafür hat er uns die Frucht des Weinstocks gegeben, das uns erinnert, sein Blut ist geflossen, damit wir Leben haben. Hab Dank dafür durch Jesus Christus. Amen.
Amen. Danke, Udo. Und noch ein Gedanke zum Schluss. Wie gesagt, diese ganzen Feste, jüdischen Feste, wurden einmal pro Jahr gefeiert. In der Schrift sehen wir, dass die Christen jede Woche das Abendmahl gefeiert haben. Und das ist ein großer Unterschied. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und ich glaube, die Antwort liegt in vielen, vielen Stellen, wo die Schrift spricht über den geistlichen Kampf und über unsere Schwachheit und darüber, wie groß das Bedürfnis ist für Gottes Nähe, für auch die Gemeinschaft miteinander und auch für Vergebung, um immer wieder ein gutes Gewissen haben zu können. Ne? Also die Vokabeln Kampf und Feind und Krieg und Soldat und Waffenrüstung, die sind total biblisch. Auch wenn wir es als Deutsche nicht so gern hören und lesen, diese militaristischen Vokabeln sind biblisch, weil es einfach wahr ist. Wir stehen im geistlichen Kampf und wir brauchen einander und wir brauchen auch das Abendmahl und diese Erinnerung an das Opfer Jesu und an Gottes Gnade. Wir brauchen sie jede Woche. Und deshalb ist es auch gut, dass wir das haben. Es gibt in der Bundeswehr, gibt es jemanden hier, der beim Bund war? Udo. Es gibt so einen Ausdruck in der Bundeswehr über die Verpflegung, die sagt, wenn du nicht richtig isst, kannst du nicht richtig kämpfen. Auf Deutsch heißt es, ohne Mampf kein Kampf. Schon ein bisschen älter, glaube ich. Die Amis haben auch was. Ich glaube, wahrscheinlich hat jede Armee in jedem Land irgendwie einen Ausdruck. Mampf ist Mampfen und Mampf ist ein mittelalterliches Wort für Essen, also ein altdeutsches Wort. Ohne Mampf kein Kampf. Ne? Das heißt, wenn du deine Truppen nicht richtig versorgst, dann laufen die bald auf den Felgen und dann geht gar nichts mehr. Und das können wir übertragen aufs Abendmahl. Ohne Mampf kein Kampf. Ohne das wöchentliche Abendmahl, ohne das regelmäßig zu feiern, ohne die wirklich gute, wirklich richtig wichtige geistliche Nahrung aufzunehmen, können wir nicht kämpfen. Und deshalb feiern wir das heute und feiern es auch die nächsten Sonntage immer. Und jetzt singen wir noch ein Lied zusammen.